Herzlich willkommen zur sechsten Folge von HR for Real. Welcome back für alle die, die uns schon kennen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal ein Thema haben, wo wir auch einen Gast eingeladen haben. Unser Thema für heute ist noch einmal, nachdem wir uns ja sehr intensiv mit Führung und Engagement beschäftigt haben und auch mit der Frage, wie schafft man denn eine Kultur, in der ein Unternehmen agieren möchte, dass wir heute einen Gast dazu haben, einen Experten. Und ich möchte die Sabine bitten, dass du unseren Gast vorstellst, weil ihr kennt euch ja auch aus langer Zusammenarbeit. Sabine, bitte.
Das mache ich sehr gerne. Und ich freue mich sehr, dass der Eivind Slan heute da ist. Das ist wirklich ein toller Start für unsere Gästeliste. Eivind, ich stelle dich kurz vor. Erstmal herzlich willkommen. Für alle, die dich nicht kennen sollten, der Eivind ist wirklich einer der kenntnisreichsten Menschen auf diesem Planeten zum Thema Kultur, Kulturentwicklung, Menschenentwicklung und Organisationsentwicklung. Was mich am meisten beeindruckt am Eivind ist, dass der sich so eine gute, neugierige Sicht auf die Welt erhalten hat, ganz ohne Wertung. Also er wertet nicht, er ist kreativ, er ist innovativ und er ist immer angetrieben und quasi auf der Suche nach, was ist nicht nur toll vom Prozess oder von der Mechanik her, sondern was bewirkt wirklich was im Unternehmen. Also passt total gut in unsere Grundhaltung von, wie erzielt man denn Wirkung. Und im Leben, also in der Arbeit, ist der Eivind Global Head of People and Culture Development bei Hilti. Seit 35 Jahren bei Hilti, sage und schreibe, was wirklich sensationell ist. Und wenn man die Hilti-Kultur, die ja ziemlich berühmt ist, so anguckt, dann glaube ich, dass die auch deswegen so erfolgreich sich weiterentwickelt und immer wieder modernisiert auf den Grundwerten, weil der Eivind ein guter Wächter und Entwickler dieser Kultur ist und sicherlich einer der Haupt- oder der wichtigen Faktoren dafür ist, dass das so gut gelingt und so nachhaltig passt. Das war jetzt meine Ode an den Eivind. Der Eivind ist grundsätzlich eher bescheiden, deswegen wollte ich dich fragen, Eivind, gibt es noch was, was du noch hinzufügen möchtest?
Das ist kaum möglich. Ja, passt schon. Freue mich auf
Passt
das
schon.
Gespräch.
Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch schon direkt ein. Kultur und Culture Journey. Kultur ist ein ziemlich allgemeines Wort. Mich würde interessieren, wie ihr zwei irgendwie so seht, was ist für euch Kultur? Wie erklärt ihr Kultur jemand, der irgendwie nicht so nahe an dem Thema dran ist?
Ich finde die Beschreibung, dass Kultur läuft am Ende auf so eine gemeinsame Denkweise hinaus. Also nicht, dass alle gleich denken, aber doch gewisse Prinzipien gemeinsam haben, die wieder ein gemeinsames Handeln auswirkt. Ja. Und es gibt auch einen schönen Spruch, Kultur ist eigentlich das, was passiert, wenn niemand zuschaut. Ist eigentlich das, was man in Unternehmen versucht zu fördern. Aber es ist genauso viel das, was man auch in Unternehmen toleriert. Also es ist nicht nur das, was ich promote, sondern auch, was ich toleriere. Und ich glaube, das ist eine einfache Beschreibung auf eine relativ komplexe Materie.
Das finde ich auch und das kann ich nachvollziehen. Ich habe zum Thema eine einfache Beschreibung von Kultur. Ich habe irgendwie dieser Tage mich mit ein paar CEOs unterhalten und habe gesagt, was, also jetzt auch in Vorbereitung auf das Gespräch, was ist für euch denn Kultur? Und der eine hat gesagt, Culture for me is how stuff gets done around here. Und das, ich finde, das beschreibt das auch ganz gut, dieses auch quasi, also einerseits, wie arbeiten wir, aber auch, was wird toleriert? Ne? Also das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
Vielleicht
Und
noch ergänzend auch, wie sich's anfühlt, in dem Unternehmen zu arbeiten. Also wenn man nach Hause geht oder mit Freunden über das Unternehmen spricht, wie würde man beschreiben, wie fühlt sich das an in dem Unternehmen? Ist es streng? Ist es locker? Ist es organisiert? Also all diese Dinge, wie sich's einfach anfühlt.
ja, und ich glaube, das Anfühlen ist gut, weil man kann ja viel auf Poster schreiben. Ich meine, es gibt ja eigentlich in ganz vielen Unternehmen Kulturarbeit und es gibt nicht Nicht-Kultur. Aber was man auf Poster schreibt und was dann tatsächlich gelebt wird, sind echt immer zwei Paar Stiefel. Das ist eine gute Analog, also das ist ein gutes Beispiel mit dem, wie sich's fühlt, weil es hat ja ganz viel mit persönlicher Wahrnehmung auch zu tun.
Das wäre vielleicht für mich gleich eine Frage an den Eivind. Jetzt ist ja Hilti eines der Paradeunternehmen für eine sehr, ich weiß nicht, ob es so ist, aber für eine sehr stringente Unternehmenskultur, die bekannt ist auch. Eivind, was macht sie mit Mitarbeit oder mit neuen Mitarbeitenden, die draufkommen? So möchten wir die Kultur eigentlich nicht haben. Oder wie vermittelt, na, vielleicht zuerst mal die Frage, wie vermittelt ihr denn die Kultur? Wie findet ihr heraus, welche Mitarbeitenden passen zu uns, zu unserem Unternehmen, zu unserer Kultur? Und dann im Anschluss stelle ich dann nochmal die Frage, was machen wir, wenn sich herausstellt, hat nicht funktioniert?
Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil auch eine von den größten Hebelwirkungen, wie man eine Kultur beeinflussen kann, ist ja, welche Leute lasse ich in ein Unternehmen hinein. Und dementsprechend legen wir sehr viel Wert darauf, dass das eigentlich in den Rekrutierungsprozess, ja, haben wir das Gefühl, dass so eine Person passt zu Hilti, ja, dass er in unsere Kultur reinpassen kann. Und da geht es nicht darum, dass so eine Testfrage, Hilti hat 4 Werte, kannst du die 4 Werte nennen, ja, sondern das Gefühl zu kriegen durch den Prozess. Und ein Rekrutierungsprozess bei Hilti ist relativ lang, das kann auch Sabine einen Song davon singen, ja, wo man sehr viele Leute sieht und mit dem versucht man auch ein gemeinsames Verständnis kriegen, ja, wie tickt das Unternehmen und ich kann mir vorstellen, und die Folge sagt, ich kann mir so ein Unternehmen wohl. Und das ist ein wichtiger Teil. Und wenn wir Zweifel daran haben, dann wissen wir auch, dass da gibt es eigentlich nur eine Antwort und das Nein zu sagen. Das machen wir in vielen Fällen auch so. Und dann, wenn, als Teil von Onboarding bei Hilti, legen wir sehr viel Wert auf Kultur und Kultur vermitteln und die Prinzipien, was dahinter steht, dass man es erleben kann. Und es ist nicht das erlebnisorientiertes Lernen und nicht PowerPoint, was man zeigt, ja. Dass jeder für sich auch bestätigen kann, dass hier passe ich rein. Und wenn es sich dann später herausstellt, es ist nicht so, dann sind wir auch konsequent. Ja, im Sinne von das ist ein Risiko. Und das ist auch ein Grund, weil Hilti auch nie auf höchster Ebene jemanden einstellen würde, weil dann das Risiko, wenn etwas nicht passt, viel zu groß ist.
Jetzt hast du ja wahrscheinlich die Kultur sehr, sehr wesentlich mitgeprägt, wenn du über 30 Jahre im Unternehmen bist. Aber wie schafft man es denn, eine Kultur zu prägen? Wirklich zu sagen, unser Unternehmen steht für und ihr seid ja weltbekannt dafür. Wie schafft man das?
Ich glaube, eine Sache ist, dass das am Herzen auch von der Familie Hilti liegt. Ja. Sie haben Erlebnisse in frühen Jahren bei Hilti gehabt, wo sie zum Kenntnis gekommen ist, dass die Herausforderungen liegen nicht außerhalb der Firma, sondern liegen in der Firma selber. Und wenn ich dann eine gute Kultur entwickeln kann, dann habe ich sehr viele Vorteile. Und das ist wie ein Glaubensfrage. Und auch das Verständnis, das passiert nicht über Nacht. Das ist ein langjähriger Prozess. Und er hört nie auf, weil je weiter wir gehen, umso mehr Möglichkeiten haben wir. Ja, und dieses Verständnis, das dauert Jahre, weil ich muss ja durch jede Level in der Organisation gehen. Und das ist eine Arbeit, die nie aufhört. Aber die Vorteile, die wir daraus kriegen, überwiegt es. Und ich glaube es auch, weil es als Führungsaufgabe gesehen ist, und das ist nicht so eine HR-Initiative, wo es doch in einigen Unternehmen eher platziert ist, ja, sondern es ist die Grundlage, so erfolgreich zu sein.
Und wenn ihr jetzt ich weiß nicht, in 30 Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange gibt es Hilti eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder ganz sicher schon viel länger als 30
Seit
Jahre.
41.
Fast 100 Jahre, 80 Jahre, also wurscht, ich muss jetzt nicht
Ja, egal.
ausrechnen. In der Zeit ändern sich doch Anforderungen vom Markt, Anforderungen an das Unternehmen, wahrscheinlich an die Produkte im Unternehmen. Ich will jetzt gar nicht reden über Digitalisierung, KI und solche Dinge. Heißt das, da muss man immer die Kultur ändern oder bleibt Kultur immer gleich und spiegelt sie einfach so, wie wir vorher gesagt haben, in dem wieder, wie wir zusammenarbeiten. Sabine, wie du gesagt hast, how we get stuff done here. Oder wenn es doch zu ändern ist, stellen wir das ja total schwierig vor. Oder ist ja auch schwierig, nicht, solche Dinge zu ändern. Wie können Sie das beschreiben, wie das bei Hilti war oder ist?
Ja, ich glaube, das Grundverständnis, das Grund-DNA hat sich wahrscheinlich nicht groß verändert. Ja. Aber klar, wir waren am Anfang 5 Personen, sind heute 34.000, also das entwickelt sich. Aber ich glaube, was der Fall bei Hilti ist, dass wir das eigentlich als eine Evolution sehen. Ja. Das ist ein Thema, wo wir ständig dran sind, ständig die Frage uns stellen, passt die Kultur so? Was brauchen wir als nächstes? Und was müssen wir ändern, um dorthin zu kommen? Und mit dem vermeiden wir diesen schönen Begriff Culture Transformation, wo viele Unternehmen ja machen. Also du kriegst neue CEO, neue Strategie, jetzt brauche ich neue Kultur, jetzt muss ich von A bis B. Dann 3 bis 5 Jahre später ist der CEO nicht mehr da und dann fange ich wieder von vorne an. Und haben wir vielleicht das Glück, dass wir da sehr langfristig denken und verstehen, auch diese Sachen werden nicht über Nacht angepasst, also müssen wir ständig dranbleiben und versuchen so, was sie fein justieren, sodass der Aufwand nicht so groß ist, wenn ich dann mit Rücken gegen die Wand stehe. Aber es ist ein Thema, wo präsent ist, wo auch unsere Vorstände, auch mit dem Verwaltungsrat sehr viel Zeit darauf angewendet, um die Frage stellen, ja, passt das so oder was müssen wir ändern? Ja.
Ich finde, das ist was vom Faszinierendsten, was ich bei Hilti erlebt habe und also wie ich auch das wahrnehme, ist, dass es eben wichtig ist, dass man irgendwie sich in den Grundwerten treu bleibt. Und das kann man ja, weil die Grundwerte können die gleichen sein, auch wenn sich die Welt ändert, alles schneller wird, Digitalisierung und äußere Einflüsse und natürlich auch, wie du sagst, Produkte ändern sich und von 5 Leuten auf 34.000 ist, macht auch was mit dem, wie Leute arbeiten können. Aber wenn man in den Grundwerten sich sozusagen sicher ist und eher die Verhaltensweisen anpasst, die mit den Grundwerten verbunden sind, dann glaube ich, kann man wirklich ganz auch recht flexibel und agil immer weiterentwickeln und immer wieder neu, wie Ivan, du sagst, feinjustieren, mit was heißt das jetzt für uns? Also es wäre vielleicht gut, ein konkretes Beispiel zu machen.
Ja, vielleicht kann ich ein Beispiel. Wir haben 4 Werte. Also die Geschichte mit den Werten war so, wo ich vor 36 Jahre Hilti kam, da gab es irgendeine Liste mit 7 bis 9 Werten, je nach Zähler. Und wir haben dann vor 25 Jahren gesagt, wir wollen das damals haben wir uns auf 4 reduziert. Und sind durch einen Prozess gegangen, wo man gesagt, 4 kann man sich merken, sobald es 5, 6 ist, alles kann man sich nicht merken. Und eine von denen, wo wir haben, ist Teamarbeit, Teamwork. Wo wir das gemacht haben vor mehr als 20 Jahren, das Wort Inklusion gab es damals nicht oder mindestens hat man es nicht gekonnt. Wir haben es dann entschieden, dass wir aufgrund von dem jetzt nicht neue Werte haben müssen, sondern ein Verständnis, wie verstehen wir Teamarbeit. Und heute heißt Teamarbeit, dass es soll ein inklusives Teamarbeit sein. Ja. Und so haben wir eigentlich vermieden, dass wir jetzt eine neue Werte einführen müssen und ändern und durch den ganzen Aufwand dann treiben, bis das gelandet ist in den Organisationen und er uns entschieden hat, unser Verständnis, was damit gemeint ist, hat sich verändert. Das hatte Auswirkungen auf Verhalten. Da müssen wir uns selber vor dem Spiegel stehen. Und das ist eine von diesen Metaphors, die wir verwenden. Ja, wann stehst du vor dem Spiegel und wann schaust du aus dem Fenster? Von Jim Collins, ja, wo nicht jede Führungskraft richtig hinkriegt. Ja. Also wenn es gut geht, schaue ich in den Spiegel und sonst finde ich schon den Schuldigen auf dem Spielplatz. Und ich glaube, das hilft uns eigentlich, uns zu modernisieren, ohne dass wir dann gleichzeitig das Wachstum, wo wir haben, austauschen.
Und da würde ich jetzt gleich einhaken, weil dann wird es nämlich besonders spannend, nämlich wie funktioniert es dann, dass es tatsächlich bei den Menschen in der Organisation landet. Und Ivan, wenn du ein bisschen was über die Teamcamps sagen könntest, weil das ist gerade an der Inclusion, wäre das ein interessantes Beispiel für, hat man das sozusagen die Inklusion in die Teamwork integriert und die Verhaltensweisen entsprechend angepasst. Aber damit steht es ja einfach nur mal da. Es ist noch nicht gesagt, dass die Leute auch tatsächlich plötzlich inclusive ihre Teamwork gestalten. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil das, glaube ich, ist eine der absoluten Schlüsselzutaten, warum das bei Hilti so gut funktioniert.
Vielleicht erkläre ich das Konzept. Also wir haben seit 2003 fahren wir etwas, wir nennen es Our Culture Journey und es besteht auf sogenannte Teamcamps. Also Teamcamp ist ein Seminar, Workshop, wie man sagen kann, die so alle 2, 3 Jahre durchgeführt wird in dem Team, wo du sonst arbeitest. Ja. Und es basiert auf das, wir wählen ein Thema raus und ich komme nachher auf dieses Inclusion-Thema zurück, aber wir geben vielleicht ein Beispiel. 2016 haben wir in unserer Engagement-Survey eine Frage zugefügt über Arbeitsbelastung. Dann war das Ergebnis so, dass es nicht ganz gute Noten gekriegt hat. Ja, das hat man erstmal zur Kenntnis genommen, nicht viel unternommen. 2017, surprise, surprise, gleiches Ergebnis. Dann haben wir gesagt, also haben wir ein Thema, da müssen wir was tun. Und da hatten wir die Diskussion mit dem Vorstand, was tun wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, also wenn es um Arbeitsbelastung geht, einerseits kann jede Unternehmen und jede Abteilung bei Hilti besser werden, leaner werden, bessere Prioritäten setzen, weniger Doppelspurigkeiten etc. Das sollen sie tun. Das wird aber das Thema nicht lösen, weil das Thema, wovon wir reden, ist Perception. Ja, das ist ja wie ist ja nicht Tatsache, weil heute arbeiten wir ja wenige Stunden, als Leute für 200 Jahren gearbeitet haben. Aber diese Arbeit und Freizeit ist geblendet, wie es früher nicht war. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das Thema, also reden Sie von Perception und nicht Tatsachen, wenn man so will. Und wenn ich dann den Trend anschaue, wo die Welt sich immer schneller dreht, und das war vor man überhaupt von diesem kleinen Virus was gehört hat, du als Unternehmen hast eine ambitiöse Strategie, wo du tendenziell vielleicht versuchst, mehr zu machen, als du eigentlich machen solltest mit den Ressourcen. Und deine Wettbewerber schlafen nicht. Also wenn du das alles zusammenzählst, dann kommt zum Schluss, es kann nur schlimmer werden. Und dann war die Frage, was ist die Antwort drauf? Und da haben wir gesagt, da müssen wir eine Resilienz bauen. Für uns als Individuum, für uns als Team und uns als Unternehmen. Und das haben wir dann thematisiert in so einem zweitägigen Workshop, ja, wo wir uns auch unterhalten, woher kommt dann diese Arbeitsbelastung und wie viel von dem wird uns rausgetragen und wie viel können wir selber beeinflussen. Und dann ist so immer so ein Tenor, am Schluss sind wir selber die Depps, ja. Selber viel schuldet, weil wir eine doch viel mehr beeinflussen können, als vielleicht denken. Und dann ist dann eine Frage, was kann ich dann tun, um da besser zu stehen? Ja, und das ist das Schöne ist ein Teamcamp, es behandelt dich als Individ, als gesamte Person. Und wenn ich da was rausfinde, wo ich besser machen kann, dann ist es nicht etwas, wo nur das Unternehmen nützt, sondern das nehme ich für mich mit. Und wenn ich da besser werde, dann habe ich ein besseres Leben, da hat meine Freunde, Familie war etwas mehr davon. Und wenn das Team das Gleiche tut, dann verstärkt sich diesen Effekt. Und wenn es dann auch alle Teams das bei Hilti macht, dann wird bei Hilti besser und dann können wir gesamt als besser machen. Und in diese Teamcamp haben wir verschiedene Prozedere, sehr viel über Feedback. Aber ein Element, wo wir auch machen, ist vieles erlebnisorientierter, das Lernen. Und wo wir dieses Inklusionsthema gehabt haben, da haben wir einfach eine Aktivität gehabt, wo wir mit Lego gespielt haben, hat etwas gebaut und es wurde ein Video verfilmt. Das ist eine typische Aktivität, 5 Minuten kann ich mir fällen und versuchen anders zu sein und nach 5 Minuten bin ich so, wie ich immer bin und da sieht man eigentlich das Verhalten im Team und es wurde ein Video verfilmt und dann haben wir ein Debrief und dann sieht man, ja, wir haben vielleicht doch der ein oder andere Thema, was Inklusion betrifft, wo wir besser werden können und das ist dann der Ausgangspunkt, wie ein Team sich weiterentwickelt. Und das ist so ein Konzept, wo da gehen wir ganz oben mit unseren Vorständen, sind wir so die Versuchskaninchen, dann gehen wir mit dem Verwaltungsrat und dann geht man so kaskadiert in das Unternehmen rein. Also als Führungskraft gehst du immer zweimal durch. Ich bin Teil von einem Team und dann gehe ich mit eigenes Team. Das heißt, das Erlebnis und die 2 Tage sind gleich für alle, egal wo auf die Welt oder welche Hierarchiestufe man ist. Und ich glaube, das hat auch viel mit der gemeinsamen Kultur entwickelt, dass sie die gemeinsame Erlebnis haben und nicht, ich mache etwas für meine Führungskräfte und für den Rest mache ich etwas anderes oder gar nicht.
Fallen mir, glaube ich, ein paar Unternehmen ein, die würden sagen, wow, ist das zeitaufwendig und wir haben doch eigentlich andere Probleme und andere Themen und so viel Zeit dafür. Hand aufs Herz, das passiert bei Hilti nie. Alle sagen immer, okay, ja, ist notwendig, machen wir. Da gibt es nie dieses, nicht schon wieder oder wir haben keine Zeit, wir brauchen noch so viele Millionen Umsatz.
Klar, wo wir gestartet sind, da gab es keine Option. Wir haben, glaube ich, auch am Anfang haben wir versucht, zu viel zu machen und wir sind besser geworden, sind auch besser mit der Auswahl von den Themen geworden, sodass es auch, Geschäftsführer den Nutzen gesehen hat. Wir hatten in der Finanzkrise, wo es ging, wir müssen sparen, gab es auch die Diskussion, was ist in dem Teamcamp, können wir die einfach nicht stoppen, weil dann sparen wir gleich Zeit und Geld. Und das, glaube ich, war eine 2-minütige Diskussion, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt stoppen, dann haben wir gesagt, dass wir ein Schönwetterunternehmen sind. Also wenn Zeiten gut sind, investieren wir in die Kultur und sonst machen wir nicht. Also haben wir gesagt, das ist keine Option, dass man es dann vielleicht ein bisschen gestreckt hat und nicht mit dem gleichen Aufwand dahinter. Ja, wenn eine Organisation in der Krise war, dann müsste reorganisieren. Klar, dann muss man das erst machen. Aber das war keine Option zu stoppen, ja, sondern einfach vernünftig dann weitermachen. Und das Schöne, danach haben die Leute gesagt, sie freuen sich wieder auf ein Team. Ja. Aber die typische ist, am Abend vorher, dann denkt man, ah, Heiland, sagt, für das haben wir wirklich keine Zeit. Ja. Und dann nachts sagt man immer, ah, schön haben wir es gemacht.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Mitarbeitende extrem wertvoll ist, weil es ja auch immer einen guten Rahmen gibt über, bin ich da richtig und auch wofür steht das Unternehmen und will die da dabei sein möglicherweise. Also die Frage kann man sich da ja reflektiert stellen.
Aber ich glaube, es wichtig ist, dass es etwas ist, was mich persönlich was bringt, es hilft mein Team und es hilft das Unternehmen. Und dann haben die Leute das Gefühl, man kümmert sich um mich als ganze Person und nicht nur als Arbeitskraft. Und ich glaube, das ist so die Kunst, wo man gute Balance, klar, als Unternehmen, sowas macht man nicht, wenn es kein Nutzen fürs Unternehmen rauskommt. Aber weil es auch ein persönlicher Nutzen, worüber ich hinausgeht, ist eigentlich auch das Bein bei den Leuten dabei.
Und es ist auch immer eine gute Teamerfahrung. Also wie du sagst, Eivind, na, es muss mir persönlich was nützen, es muss dem Team was nützen, es muss dem Unternehmen was nützen. Es ist einfach auch immer ein guter Pitstop für das Team mit, wie sind wir eigentlich gerade unterwegs und sind, wie wir arbeiten, passt das noch zusammen und passt das zur Strategie? Und also es ist immer auch ein Andocken an ganz unterschiedliche Aspekte von meiner Arbeit, ich als Individuum in der Firma. Und das macht es wertvoll. Und das andere finde ich, also der Eivind hat es mit den Lego erwähnt, das finde ich auch einen wirklich guten, wichtigen Punkt, dass es immer auch ein Erfahrungslernen dabei ist. Also es ist nicht rational, trocken, sondern es ist immer, zurück zu deinem Punkt, Silvia, spürbar und erfahrbar und man fühlt was.
Ja, wir machen schon coole Sachen, wo Spaß macht, ja, wo man sagt, ach so ein Seich, aber das ist doch schön.
Ja.
Und wie
Seich ist in der Schweiz übrigens was Gutes. Also das ist was, ist was Positives. Das ist nicht so bei uns in Schweden.
Ich kann gut das nachvollziehen, was Eivind vorher gesagt hat. So am Abend vorher denken sie, ach mein Gott, wir hätten jetzt wirklich so viele andere Dinge und so viel Arbeit und so viele E-Mails und was der Teufel was. Und dann kommt man zurück und hoffentlich doch mit mehr Energie und wieder mit ein bisschen Ausrichtung und ja eben absolut Klarheit. Dinge werden geklärt. Das stellen wir wirklich hilfreich vor für eben den einzelnen fürs Team. Ja. Wie stelle ich mir denn eure Rolle vor? Ihr beide, ihr seid dann so die Wanderprediger im Unternehmen und oder wie habt ihr da Unterstützung von Kollegen, Kolleginnen, von Mitarbeitenden, die Kultur mit euch tragen? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, was wir haben ist interne Moderatoren, ja, wo diese dann Workshops, Teamcamps, wie wir nennen, durchführen. Und das ist für uns eine schöne Quelle, weil sie arbeiten ja mit der vertikalen Organisation in einer Einheit. Ja. Und durch die kriegen wir sehr viel Feedback von, wie tickt die, was funktioniert, wo drückt die Schuh. Ist auch für einen Mitarbeiter gut, weil ich habe quasi eine zweite Quelle, wenn ich irgendwelche Themen habe, dann kann ich. Man hofft immer, man kommt zur HR, aber gibt Situationen, bin mir nicht so sicher, ob ich zum HR gehen will. Ja? Weil wenn ich das sage, landet es dann irgendwie in meiner Akte oder nicht. Ja? Das ist so ab und zu mal im Hinterkopf, wo wir, glaube ich, akzeptieren müssen und wir das nicht gerne hören. Ja? Sharpers, wie ich nenne, die sind so eine neutrale Quelle noch dazu. Da wird viel unterstützt. Und ich glaube, Führungskräfte sehen auch, wie diese Session eigentlich nützen und das ist ja eigentlich immer ein Dauerthema, was könnten wir dann tun, was wäre ein interessantes Thema, so ein Dialog, wo uns hilft dann in viele andere Initiativen. Ja, und ich glaube, was wir gut gemacht haben, ist, dass wir die Themen in Kultur stehen, nicht separat, wir sind voll integriert in alles andere, was wir im Personalprozess machen. Also das, man sieht es immer wieder, sodass es eine Rückkopplung gibt, ja, weil ohne das wird es auch nie den Effekt haben.
Das ist für mich mit fast das Wichtigste. Also es ist integriert in alles, was läuft, in Prozesse, in Abläufe, in Entscheidungsfindungen. Es ist immer sanktioniert. Also zurück zum Anfang. Also wenn jemand sich nicht nach unseren Werten, nach den Werten von Hilti verhält, dann ziehen wir Konsequenzen oder zieht Hilti Konsequenzen. Und ich glaube, das Dritte ist zu deinem Wanderprediger-Theme, Silvia. Ich glaube, das ist genau die Differenzierung, dass jede Führungskraft und es von ganz oben anfängt, dass jede Führungskraft die Verantwortung für die Kultur hat. Es ist kein HR-Hobby oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach was durchgängig alle Menschen im Unternehmen treiben. Und ich finde und fand immer sehr wichtig, dass das auch wirklich klar ist, dass Kultur wird von allen gemeinsam gestaltet. Das ist nicht ein Extraprogramm und jeder von uns hat eine Rolle beizutragen in einem Unternehmen, dass Kultur, so wie wir sie uns wünschen, auch gelingt. Das finde ich echt auch nochmal echt wichtig.
Würdet ihr sagen, dass Kultur irgendwie zu Lasten von Geschwindigkeit und solchen Dingen geht, weil das habe ich manchmal erlebt, dass Mitarbeitende oder Führungskräfte oder eben mal so höheres Management dann von extern kommt und findet, ja, mit diesen Prozessen oder diese Themen, die machen uns einfach langsam. Ich sage, wo es lang geht und das machen wir jetzt mal. Eure Kultur klingt extrem wertschätzend und integrierend für Mitarbeitende. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da von draußen kommt, dass man manchmal das Gefühl haben könnte, boah, das könnte man alles schneller machen. Und wenn ich jetzt sage, wo es lang geht und wenn ich Anweisungen gebe und Anordnungen, passiert das? Oder ist das, wie du es dir beschrieben, ihr seid sehr konkret oder sehr, ihr legt sehr viel Wert auf den Auswahlprozess. Passiert es trotzdem oder kommt der Vorwurf gar nicht, Hilti wäre langsam, nur dazu Liechtensteiner Unternehmen, bisschen Schweizer Mentalität, Entschuldigung, wenn ich da jetzt in die
Wenn du deine
Vorurteils,
Vorurteile kurz
in meine
auf mit uns
Vorurteilskiste.
breitest. Ja,
Genau.
genau.
Also, sorry, aber gibt es diese Diskussionen, vielleicht vor allem mit Neuen?
Nee. Ja, die gibt's, die gab's immer. Ja, und jetzt haben wir vielleicht das Glück, wir sind nicht in die dynamischste Industrie, ja, weil dann wird das Tempo, was wir intern haben, da würden wir nicht lange überleben. Für die Industrie, wo wir drin sind, sind wir immer noch schnell genug. Ja. Also wir haben ja auch das ist eine typische, vielleicht so Schweizer Kultur, wo man auch sehr viel, wir wollen gemeinsam Verständnis haben, wir sind nicht ein Top-Down, einer gibt den Marschbefehl und alle laufen. Das ist man nicht. Und wir haben ständig Diskussion, was ist der Vorteil und der große Wert von diesem Abstimmungsprozess, wo wir haben und wo ist es einfach zu viel, wo uns langsamer macht, als es sein könnte. Und die Lösung haben wir da nicht, aber das ist ein Dauerthema und klar, die aktualisiert sich jetzt auch, wo die Welt sich ja je länger schneller läuft. Ich glaube, was auch wichtig ist in solche Diskussionen ist, immer Fragen haben, wie lange dauert das von ich starte, bis sie das Ganze umgesetzt haben. Weil es gibt viele, wo sehr schnell sind, wo die starten, vielleicht nicht immer alles voll durchgedacht und ändert es dann fünfmal und bis es dann wirklich ganz unten umgesetzt ist. Ist die Verweildauer vielleicht genau so lange, wie wenn man am Anfang mehr Zeit braucht für diese Alignment-Prozesse. Und ich glaube, das geht oft verloren in dieser Diskussion, dass wir Potenzial haben, schneller zu werden. Da würde niemand bei Hilti bestimmen.
Nein, und ich finde, das trifft es genau. Also ja, finde ich auch mit Hilti. Und wenn ich jetzt meine HP-Zeit mit meiner Hilti-Zeit vergleiche, bei HP wurden Entscheidungen blitzschnell getroffen. Und dann hat es wirklich ewig gedauert, bis alle an Bord waren und jeder hat nochmal fünf Schleifen gedreht und war doch nicht einig oder anders oder wie. Und dann hat es so lang gedauert. Also das kann man natürlich auf dem Podcast nicht sehen, wie lang so lang
Aber in
ist.
Summe, ja.
Aber in Summe hat es dann lang gedauert. Und bei Hilti ist es halt umgekehrt, ne? Also da dauert der Alignment-Prozess und das alle mitnehmen relativ lang. Aber wenn es dann entschieden ist, dann geht die Implementierung wirklich blitzschnell. Und das macht, finde ich, schon einen Unterschied. Und das kommt wieder zurück auf das Kulturthema, weil das heißt, dass Menschen, die gut zurechtkommen mit Alignment und viel Abstimmung und eher Konsensusentscheidungen, die fühlen sich natürlich da viel wohler. Jemand, der eher so eine Cowboy-Mentalität, shoot first, aim later, hat, wird nicht glücklich. Kann man auch quasi so eine Self-Selection natürlich ein Stück weit beobachten.
Da würde ich gerne noch mit einer Frage anschließen. Eivind, du hast am Beginn gesagt, dass auch die Familie die Kultur sehr, sehr stark geprägt hat oder dass offensichtlich der Familie auch sehr wichtig war. Wenn man in vielleicht nur sogar börsennotierte Unternehmen schaut, die da irgendwie ganz andere Trigger haben und die Chance jetzt nicht haben von jemandem im Hintergrund, dem das wichtig ist. Habt ihr einen Tipp, was kann man aus eurer Situation übernehmen in so ein Unternehmen, wie man Kultur prägen kann oder wie man trotzdem zu einer Unternehmenskultur, ich meine, es gibt ja eh nicht keine Unternehmenskultur, aber wie man trotzdem für Mitarbeitende beschreiben kann, wofür das Unternehmen steht, für welche Kultur das Unternehmen steht?
Zwei Sachen will ich vorheben. Das eine ist, versuchen zu beschreiben, was sind die Verhaltensmuster in Unternehmen. Ja? Und welche von diesen Verhaltensmustern sind hilfreich und welche stehen uns eigentlich im Weg? Also was sind die Verhalten, wo uns eher Energie gibt und was sind die Verhalten, wo uns Energie räumt? Weil das hat uns sehr starke Auswirkungen auf, wie how do we get things done, wie Sabine am Anfang gesagt. Und das andere ist dann, wenn ich das beschrieben habe, ganz klar auch überlegen, die Leute, die ich jetzt einstelle, ja, haben sie dann so ein Verhalten, was wo hilfreich ist? Die Leute, wo ich befördere im Unternehmen, ja, stehen sie hinter der Kultur, die eigentlich hilfreich ist? Weil wenn ich dann die falschen Leute befördere, dann habe ich ein größeres Problem. Und was mache ich dann mit den Leuten, wo eigentlich gegen die Kultur, die ich tun möchte, ja, dürfen sie bleiben oder unternehme ich was mit diesen? Ja, weil das ist am Schluss der höchste Hebel, das ich habe. Und das ist nicht nur bei Führungskräften, sondern es gibt ja viele andere Opinion Makers in Unternehmen. Und wenn die nicht kulturkonform ist, wie es haben möchte, dann habe ich keine Chance, meine Kultur in die richtige Richtung weiterzuentwickeln.
Ich finde das super wertvolle Inputs. Vielleicht, Sabine, bevor wir zur Zusammenfassung kommen oder zu den Denkanstößen, Eivind, gibt es irgendwas, was wir dich fragen hätten sollen oder was dir wichtig wäre, noch zu ergänzen oder ein Anliegen zum Thema Kultur, Culture Journey?
Ich glaube, nein, nichts anderes als, es ist ein spannendes Thema, es eröffnet Möglichkeiten, wo Energie freisetzt in Unternehmen und mit dem werde ich noch erfolgreicher sein, sowohl als Individuum, wie als Team, wie als Unternehmen. Also da kann man nichts falsch machen, wenn man das in die richtige Bahn legt. Also nur eine Aufmunterung, überlasse es nicht den Zufall. Zwei Sachen, wo man nicht so thematisiert hat. Das eine ist, glaube ich, der coole beim Kultur ist, dass es ist schwer zu kopieren. Ich kann Produkte kopieren, ich kann Services kopieren. Kultur kann ich nicht kopieren. Das ist sehr schwierig. Und das kann dann zum Wettbewerbsvorteil werden. Und das andere Thema ist immer die Frage, kann man eine globale Kultur haben und wie unterschiedlich ist eine Kultur länderspezifisch? Und dann ist unsere Antwort darauf, in einer Kultur thematisierte ich eigentlich Prinzipien. Und Prinzipien sind auf die Welt nicht anders. Die Praxisen, wie das Prinzip gelebt wird, kann variieren. Und da kann ich das in den lokalen Kontext zulassen. Prinzipien bleibt aber die gleiche. Und das erlaubt uns, eine gemeinsame Kultur zu haben, was ja ein Vorteil ist als Unternehmen.
Das finde ich nur sehr hilfreichen Input. Und weil das ist ja oft die Frage, wir in Liechtenstein, in Österreich, in England, überall, wir sind ja alle ganz anders und spezifisch und die Prinzipien, wie wir arbeiten wollen, müssen aber nicht spezifisch sein. Und ich finde auch gut, die Idee mit dem Kultur schafft Marktvorteil, weil ich glaube, das übersieht man oft nicht. Kultur ist so ein esoterisches Thema, vermeintlich. In Wirklichkeit schafft es einen Marktvorteil, weil jeder kennt HP, Hilti oder wie die Unternehmen heißen, dafür, dass sie halt eine gute Unternehmenskultur haben, zu der ich gern gehören möchte. Ja, und ich möchte gern in dem Unternehmen Teil von diesem Unternehmen sein.
Und vielleicht noch ganz als Letztes, weil das finde ich immer sehr wichtig, vor allem in unserer schnelllebigen Zeit. Der Eivind hat es auch erwähnt, es braucht Zeit. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man das nicht über Nacht ändert. Das ist einfach was, da muss man dranbleiben, bis das durch alle Ebenen durch ist. Und auch wenn es ein kleines Unternehmen ist, es braucht einfach Verhaltensänderung und Kulturevolution braucht Zeit.
Guter Abschluss. Eivind, nochmal vielen Dank, dass du uns deine Gedanken und deine Insights mit uns geteilt hast und für die wertvollen Inputs. Fürs nächste Mal, für unseren nächsten Podcast nehmen wir uns vor, und wir haben es heute schon ein bisschen adressiert, ja, wie verankern wir denn Kultur in den Prozessen, haben wir heute kurz mal andiskutiert. Und wir wollen jetzt uns mit HR-Prozessen beschäftigen und die dann auch schrittweise durchgehen. Das heißt, für unseren nächsten Podcast, da geht es dann um HR-Prozesse. Und ja, wie können wir Kultur damit schaffen und bestärken? Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Und wenn ihr Anregungen, Ideen, Wünsche, Inputs habt, dann könnt ihr uns gerne direkt schreiben an unsere E-Mail hr4real@outlook.com. Das steht auch nochmal in unserer Beschreibung.